Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 7. April 2026. Ich melde mich zurück nach einem wunderschönen Osterwochenende mit letzten Eskapaden auf der Skipiste bei strahlendem Frühlingswetter, aber nach wie vor intaktem Schnee. Allerdings musste man ziemlich weit in die Höhe deswegen. Und zum Abschluss dann Ostereier suchen im Verbund mit der Familie. Intensive Gartennavigation erforderlich bei Hochstimmung, vor allem dann, als die kleineren Familienmitglieder im Bereich von Schokolade fündig geworden sind. Sozusagen der innere Schokoladengeigerzähler, die Kompassnadel, hat dann merkbar ausgeschlagen. Ich hoffe, Sie hatten ebenfalls ein erholsames Wochenende im Zeichen der Wiederauferstehung. Und wir können ja nach Ostern sagen, macht euch keine Sorgen, bald ist wieder Ostern. Das kommt immer wieder, Auferstehung, der Triumph des Lebens über das Nichts. Das ist die elementare Tatsache unseres Lebens, vor der natürlich alles andere verblasst, alle unsere Sorgen, all unsere Nöte, so drückend sie auch sind, nichts, aber auch gar nichts, schafft es zu dementieren bzw. zu relativieren, dass wir am Ende des Tages einfach nur dankbar sein dürfen auf dieser Erde, die ja durch eine intensive und interessante Phase geht, zu leben. Was passiert in den Zeitungen? Was passiert heute in den Medien? Ich beobachte ja vor allem das Mainstream-Geschehen, um da abzuleiten, wie tickt eigentlich sozusagen die allgemeine mediale Seele als Spiegelbild vielleicht auch einer, ja, gewissen Zeitgeiststimmung. Und da beobachte ich, dass eben Fragen, die noch vor wenigen Jahren überhaupt nicht als relevant angesehen worden wären, dass die wieder an Bedeutung gewinnen. Natürlich zum Teil überzerrt, natürlich manchmal übertrieben, aber eben doch interessant. Wir sehen auch in Deutschland ganz klar eine Rückkehr zum Soliden, zum Vernünftigen, nach den verrückten Experimenten der letzten Jahre, diesem ganzen grün-roten Rausch, durch den man offensichtlich hindurchgehen musste. Wissen Sie, manchmal müssen Gesellschaften auch Erfahrungen machen, um zu merken, dass das ein Irrweg ist. Und die Deutschen sind ja bekannt dafür, dass sie nicht nur im Beschreiten von unglaublich erfolgreichen Wegen, sondern auch weniger erfolgreichen Wegen etwas größere Ausdauer haben als andere. Und sie ziehen es durch, auch wenn man schon längst hätte rufen müssen, Übung abbrechen. Aber eben, die grün-roten Experimente, sie neigen sich dem Ende zu. Natürlich hat das eine gewisse Halbwertszeit, die Bremsspur des Verderbens ist lang, aber das andere gewinnt an Aufmerksamkeit. Zum Beispiel, dass man sich jetzt wieder befasst mit Fragen der militärischen Grundausbildung der eigenen Bürger, der Milizarmee, der Wehrpflicht. Ich halte das für etwas ganz Wichtiges. Eine Bürgerarmee, das ist etwas Besseres als eine Profiarmee, denn bei einer Bürgerarmee wissen auch die Mächtigen, die Politiker, dass sie es mit waffentragenden Bürgern zu tun haben, die natürlich auch im Umgang mit den Waffen geübt sein müssen. Und das ergibt ein ganz anderes Verhältnis zwischen den Regierenden und den Regierten. Ist meines Erachtens ein wichtiger Standpfeiler einer Demokratie. Und es war ein riesiger Fehler, dass damals übrigens die CDU mit einem Wehrminister der CDU diese Wehrpflicht abgeschafft hat. Ist auch eine Schule der Nation. Das sage ich nicht als Militarist oder als Militärfan, der ich allerdings durchaus bin, aber nicht im Sinne jetzt dieser fiebrigen, sprungbereiten Kriegstüchtigkeit, die da immer wieder beschworen wird. Nein, der Verteidigungsbereitschaft ist ganz wichtig. Die Außenpolitik muss so ausgerichtet sein eines Landes, dass es sich keine unnötigen Feinde macht, dass es nur Freunde gewinnt, so natürlich die Wahrscheinlichkeit verringert, angegriffen zu werden. Das heißt also, sich ja nicht mit Atommächten anzulegen, sich ja nicht einzureden, dass ein Krieg, der irgendwo in Europa oder sonst wo stattfindet, der eigene Krieg ist. Das ist eine falsche Interpretation der eigenen nationalen Interessen, und deshalb sollte man sich auch nicht in diese Kriege einmischen, weil die Konsequenzen gravierend sein können. Das ist das eine, die kluge Außenpolitik in der Schweiz, die Neutralität natürlich, vielleicht auch ein Modell für Deutschland, auf der anderen Seite aber auch die klare Verteidigungsbereitschaft. Nicht nur im Rahmen von Bündnissen. Bündnisse sind etwas sehr Fragiles, das merken wir jetzt. Siehe Grönland, siehe Iran, siehe die Bitterkeit des amerikanischen Präsidenten, der jetzt da die NATO anprangert und sagt, in fast nicht mehr enden wollenden Litaneien, das sei nichts, das sei ja nur ein Witz, und die Amerikaner seien zwar ohnehin nicht darauf angewiesen, aber man sehe einfach, wie wenig da die eigenen angeblichen Verbündeten taugen. Und das zeigt eben auch einem Land wie Deutschland, im Notfall, im Grenzfall, kannst du dich auf solche Bündnisse nicht verlassen. Du musst eine eigene Abschreckung haben, eine eigene Verteidigung. Das heißt, jeder potenzielle Aggressor muss sich bewusst sein, der Eintrittspreis ist gewaltig. Und das muss man aber auch rhetorisch, politisch richtig einfliegen mit den richtigen Worten. Und wenn es da zum Teil klirrt aus Berlin mit «Wir brauchen die stärksten konventionellen Streitkräfte Europas», dann klingt das für mich nicht beruhigend, sondern eher beunruhigend, auch wenn ich jetzt hier sozusagen immer schon etwas rhetorischen Überdruck abziehe. Jetzt bei den Betreffenden, die so etwas sagen, man nimmt sie auch zum Glück nicht ganz ernst in dieser Stechschritt-Rhetorik. Aber es zeigt eben auch, dass die gedankliche Durchdringung dessen, um das es eigentlich geht, noch nicht da ist. Man fängt erst damit an, aber die Frage gewinnt an Bedeutung. Und das ist etwas Gutes, dass man zurückkehrt zu diesen Fragen existenzieller Art. Und dies ist auch ein Interview, das heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen interessante Einblicke eröffnet, nämlich mit dem Chef der Offiziersschule des Heeres und wie eben diese Offiziersschule bei nachwachsenden Generationen Anklang findet oder eben nicht. Irans Armee weist Trumps arrogante Rhetorik zurück. Ja, die deutschen Medien scheinen gefühlsmäßig eher mit den Iranern zu sympathisieren als mit den Amerikanern und den Israelis. Dieser Krieg im Iran ist den deutschen Medien zutiefst suspekt. Das kann man natürlich nachvollziehen. Da werden Vorgänge sichtbar, die jenseits vielleicht auch ein bisschen des Beurteilungsvermögens liegen. Ich habe in der Schweizer Ausgabe gesagt, wir sollten vorsichtig sein mit Einschätzungen. Es ist sehr, sehr komplex und man darf sich nicht einbilden, dass man die nationalen Interessen der Vereinigten Staaten oder Israels besser beurteilen kann aus Zürich oder aus Berlin oder aus München heraus. Gebietet auch der Respekt, etwas zurückhaltend zu sein. Man muss sich fragen, jetzt vor allem, also nicht als Privatmann, sondern als Politiker, als Regierung eines Landes wie der Bundesrepublik, wo ist eigentlich der sinnvollste Beitrag, den wir leisten können? Ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen. Deutschland tut sich keinen Gefallen, wenn es sich jetzt da gegen Israel in Stellung bringt, wie das einzelne Exponenten der AfD tun, halte ich für eine außenpolitische, gefährliche, unter Umständen Dummheit, das zu tun, völlig unnötig, in diese Richtung zu argumentieren. Ebenfalls eine Frontstellung gegen Amerika ist nicht klug, kann sich ja das eine oder andere denken, aber es ist hier wichtig, eben auch die eigenen Interessen im Blick zu behalten. Zurückhaltung, auch in der Rhetorik, scheint mir jetzt für die Regierenden viel eher am Platz, weil wir leben in einer Zeit, in der es viele Konflikte gibt, weil sich die internationalen Machtverhältnisse verändern. Und da merken dann die Staatsführungen schnell, dass sie sich vergaloppieren bzw. in sehr heikles Gelände begeben, wenn sie fast reflexhaft zu allem und jedem Stellung nehmen. Deutschland ist nicht der internationale Schiedsrichter des Völkerrechts. Die Israeli und die Amerikaner beteuern, wenn sie da Interviews mit den Exponenten lesen, dass sie das Völkerrecht einhalten. Das Gleiche sagt Putin in der Ukraine. Die Gegner sagen das Gegenteil, sollen darüber die Fachexperten tagen. Politisch klug ist es nicht, wenn Länder, Kleinstaaten wie Deutschland oder die Schweiz, relative Kleinstaaten, Mittelgroßstaaten wie Deutschland und Kleinstaaten wie die Schweiz, wenn die sich da auf die Barrikaden stellen und da anderen Ländern Vorschriften machen, sich einmischen. Wir müssen uns zurückhalten und schauen, dass wir keine Fehler machen, die uns verwundbar werden lassen aufgrund der allgemeinen Unsicherheit. Dann diese Rettungsaktion eines amerikanischen Kampfjet-Besatzungsmitglieds im iranischen Mittelgebirge auf 2100 Meter Höhe. Das wird so nicht dargestellt, aber nach meiner Beurteilung ist das natürlich ein militärisches Meisterstück, was da den Amerikanern gelungen ist. Ist ein F-15-Kampfjet abgeschossen worden, der Pilot konnte sich in Sicherheit bringen, aber ein Besatzungsmitglied ist da am Boden geblieben, musste sich verstecken, offenbar in einer Felsspalte. Und dann ist man mit Spezialkommandos in einem Wettrennen gegen die Zeit den Iranern zuvorgekommen, hat mit Ablenkungsmanövern entsprechend sich Zeit erkauft und auch Raum. Und so ist es gelungen, diese Person zurückzuholen, bevor eben die Iraner diesen Offizier der amerikanischen Luftstreitkräfte hätten vorführen können in Teheran. Das wird meines Erachtens viel zu wenig gewürdigt, jetzt von der militärischen Leistung her, und gibt vielleicht auch einen etwas anderen Einblick in die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wird. Ich halte mich da sehr zurück mit Einschätzungen, mit abschließenden Beurteilungen. Es gibt ja viele, die sich jetzt schon felsenfest sicher sind, wie das läuft, und in auch moralisierender Rhetorik da zuschlagen. Ich bleibe da etwas zurückhaltend, mal sehen, hoffend, dass das Ganze zu einem einigermaßen dann doch noch erträglichen Ausweg führt. Tatsächlich spielen hier sehr viele Interessen hinein. Ich habe ja einiges davon schon erwähnt. Müssen wir an dieser Stelle nicht wiederholen. Selenskyj bietet Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen an. Ja, der Krieg im Nahen Osten hat den Ukraine-Krieg, der bis vor kurzem noch das Weltereignis schlechthin war, zeigt auch etwas die Fiebrigkeit der Nachrichtenkonjunktur, in den Hintergrund treten lassen. Und da ist ja jetzt auch zu einem militärischen Durchbruch gekommen, offensichtlich. Das halten und kochen unsere Medien sehr klein, dass die Russen eben den Oblast Luhansk erobert haben. Passt nicht ins allgemeine Narrativ. Hier können wir uns nur wiederholen. Wichtig wäre, dass gerade aus der Einsicht in die weltwirtschaftliche Aufgewühltheit aufgrund jetzt des Irankrieges, da müsste sich Deutschland an die Spitze jener Länder stellen, meines Erachtens, die versuchen, einen Frieden anzubahnen, den Amerikanern und den Russen zu helfen, hier wieder eine Ordnung herzustellen. Und Bundeskanzler Merz hat ja in einer Rede noch im letzten Dezember in diese Richtung argumentiert. Aber bei diesem Politiker weiß man leider nie, wie die Halbwertszeit seiner Aussagen ist. Der widerspricht sich leider sehr schnell, aber vielleicht ist ja auch das Teil der Strategie, dass man sich alle Optionen offen hält. Wer so viel sagt und sich so oft widerspricht, der kann sich dann am Schluss in seinen Widersprüchen auch nicht verstolpern, weil man irgendwann einfach überblendet. Trump macht es zum Teil ähnlich. Er lässt so viele unterschiedliche Ziele durchblicken, dass man inmitten all dieser Nebelkerzen gar nicht mehr überblicken kann, was er jetzt eigentlich genau gesagt hat. Das hat natürlich auch eine sinnvolle Komponente als Führungsinstrument. China hat eine Vision der Modernisierung, Europa nicht. Die Sinologin Marina Rudiak erklärt, was China und seinen mächtigen Staatschef Xi Jinping antreibt. Ja, China hat eine Vision, weil China eben auch ein zentral gesteuertes Staat ist, keine Demokratie. Aber Europa braucht keine Vision. In Europa gibt es eine Vielzahl von Staaten, demokratisch sollten sie sein, und wenn man diese demokratische Staatsform, diese freiheitliche, offene Gesellschaft pflegt, dann entwickelt die Gesellschaft Visionen, nicht die Politik. Die Politik sollte schauen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass sich diese Visionen entwickeln können. Aber nur schon aus solchen Titeln merke ich, dass eben bei den Journalisten ein anderes, fast etwas soft-chinesisches Modell vorherrscht, so als ob die Politik hier die ganz grossen Visionen liefern sollte oder die Medien. Das ist meines Erachtens ein Missverständnis. In unseren Gesellschaften kommt ja die Kraft aus der anarchischen Selbstorganisation der Bevölkerung. Zum Glück sind bei uns nicht ein paar Superhirne in der Staatsführung ausschlaggebend, sondern die Schwarmintelligenz der vielen, die man aber unterdrückt, wenn man zum Beispiel bei geopolitischen Themen, Ukraine-Krieg, alle Dissidenten, alle Andersdenkenden sofort auf eine Sanktionsliste stellt. Diese Selbstverkrüppelung, das ist quasi der chinesische Weg. Die Chinesen können mit dem umgehen. Die haben eine andere Tradition des Zentralismus. Vielleicht können die Franzosen auch eher mit diesen chinesischen Modellen sich anfreunden. Wobei die Franzosen auch auf ihre Art eine im Zentralismus gediehene Anarchie leben. Also aufpassen mit solchen Titelzeilen. Schlachtross, Quälgeist, Kandidat. Wolfgang Kubicki mit 74 Jahren meldet sich an die Spitze. Er wirft seinen Hut in den Ring, möchte FDP-Präsident werden nach der glücklosen Kurzära des Christian Dürr, der sich jetzt zurückgezogen hat, nicht noch einmal kandidiert. Kubicki, ein sehr beherzter, auch liberal-konservativer Geist. Mal sehen, ob es ihm gelingen könnte, wenn er denn gewählt wird, diese Partei wieder relevant zu machen. Ich glaube, es ist eine sehr schwierige Aufgabe. Papst Leo setzt sich von seinem Amtsvorgänger ab. Mir ist bei meinem Aufenthalt im Vatikan aufgefallen, dass die Kardinäle, auch die konservativen Kardinäle, mit größter Anerkennung über Papst Leo sprechen. Weniger anerkennend haben sie sich geäußert zu Amtsvorgänger Franziskus. Nun, ich bin da auch kein Experte, aber ich glaube, auch innerhalb der katholischen Kirche ist das zu beobachten, was ich eingangs dieser Sendung gesagt habe, eine etwas stärkere wieder Wertschätzung, Rückwendung zum Gewachsenen, zum Bodenständigen, zum Fundierten, Realismus statt Moralismus, wenn man es etwas überspitzen möchte. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Wir sind gespannt, was nach Ablauf des Trump-Ultimatums passiert. Sehr markige Worte aus Washington, die natürlich auch bei uns Emotionen auslösen. Allerdings gerade in so aufgewühlten Lavazeiten ist kühle, nüchterne, realistische Sicht gefragt. Und wenn sie die Politiker nicht bringen, dann müssen es die Journalisten und die Leser und die Zuschauer eben vorleben. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen tollen Neustart mit aufgeladenen Batterien, wieder auferstanden nach Ostern. Jetzt geht's weiter. Und falls die Sorgen immer noch drücken, einfach abhaken, vergessen, freut euch des Lebens, bald ist wieder Ostern. In diesem Sinne, einen schönen Tag und bis bald, wir melden uns zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.